Vers 2, Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, nämlich Jesus, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und es war ihm von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es auf seinen Arm und lobte Gott und sprach, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen, ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine Seele, deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamme Aser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauenschaft an, und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herzu, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Liebe Brüder und Schwestern, dies ist ein verhältnismäßig langer Abschnitt. Und deshalb kann ich heute nicht auf alle Aspekte dieses Textes eingehen, zumal wir anschließend das Abendmahl miteinander feiern wollen. Und deshalb kann ich nur einige, wie mir scheint, wichtige Gedanken aufgreifen, um dann doch wieder bei dem zu landen, um den es bei all unserer Verkündigung letztlich immer gehen muss, nämlich bei Jesus Christus selbst. Wie schreibt Paulus den Philippern? Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich oder lästig. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Und an die Korinther schrieb er, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das muss immer auch der Grundtenor unserer Verkündigung hier sein und bleiben. Josef und Maria waren als fromme Juden dem Gesetz verpflichtet. Sie waren Juden und ihr Sohn durch die Geburt ja auch. Und nun sollte die Beschneidung nach 8 Tagen das auch besiegeln. Und heute noch ist die Beschneidung ein wichtiges Zeichen dafür, ob jemand Jude ist oder nicht. Und das musste auch bei Jesus äußerlich besiegelt werden. Diese Tatsache berührt Lukas zwar nur kurz, aber sie ist ihm immerhin wichtig genug, dass er sie erwähnt. Noch wichtiger aber ist ihm zu zeigen, dass die Eltern Jesu gehorsam sind und dem Befehl des Engels folgen und dem Kind den Namen Jesus geben. Und als 8 Tage vollendet waren, heißt es hier, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Schließlich war es ja Gott, der Vater selbst, der seinem Sohn diesen Namen bestimmte. Wenn Menschen Namen geben, so tun sie es oft deshalb, weil ihnen ein Name gefällt oder weil ihn ein Vorfahre getragen hat oder auch, weil es ein frommer Wunsch ist, den sie damit aussprechen wollen. Wenn Gott aber einen Namen gibt, dann ist darin nicht der Wunsch, sondern die Wirklichkeit erhalten. Übersetzt heißt Jesus, der Herr ist Heil, der Herr ist Rettung. Und so heißt er nicht nur, das ist er auch. Sein Name ist sein Programm. Der Name Jesus bedeutet und verwirklicht also, dass der Herr rettet. Bis hinein in unsere Zeit. Nicht nur seine Jünger, nicht nur die Christen der Urgemeinde, sondern auch uns heute rettet er. Und deshalb heißt es sowohl in der Apostelgeschichte als auch im Römerbrief, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das ist die Bedeutung des Namens Jesu für uns. Und wenn wir einmal alles vergessen werden, müssen wir an diesen einen Namen festhalten. Den Namen Jesus dürfen wir nie vergessen, denn in ihm allein ist unser Heil begründet. Ein Soldat berichtete aus dem letzten Krieg, ich lag eines Tages schwer verwundet und ruhrkrank zusammen mit anderen Verwundeten in der Kirche eines kleinen Ortes, der nur wenige Kilometer von Moskau entfernt ist. Aus einem tiefen Dämmern wache ich eines Abends auf und merke, dass jemand vor mir steht und etwas von mir will. Nur sehr langsam verstehe ich, dass man mich nach meinem Namen fragt. Doch den habe ich vergessen. Ich besinne mich und überlege, bis es schmerzt. Ich habe meinen Namen vergessen. Ich bin sofort unendlich getröstet, als ich dann auf einmal wie ein Lichtstrahl den Namen Jesu mir in Erinnerung kommt. Ich muss ihn auch halblaut vor mich hingesagt haben, denn ich verstehe plötzlich, dass man sagt, nein, ihren Namen sollen sie nennen. Ich denke aber nicht mehr nach, ich brauche nicht mehr zu denken. Ich habe ja den Namen gefunden. In diesem Augenblick versank für mich die ganze Welt der kleinen russischen Kirche, das Stöhnen und das Jammern der Verwundeten. Ich war im Bewusstsein eines solchen Reichtums, dass ich mit keinem Menschen der Welt getauscht haben würde. Wohl uns, wenn auch wir einmal, vielleicht wenn wir im Sterben liegen, uns an diesen Namen Jesus erinnern und an ihn uns festklammern können. Die Eltern Jesu haben weisungsgemäß ihm den Namen gegeben, den der Vater für ihn bestimmt hatte. Maria und Josef waren dem Gesetz und dem Wort Gottes gehorsam. Nicht nur bei der Beschneidung und der Namensgebung. Auch zwei weitere Vorschriften aus der Tora finden hier Beachtung. Vers 22 zum Beispiel. Da ist also einmal die Reinigung der Wöchnerin. Vor dem Gesetz galt jede Wöchnerin als unrein. Das heißt, sie durfte laut 3. Mose 12 bei einem Knaben 40 Tage und bei einem Mädchen sogar 80 Tage lang nicht an gottesdienstlichen Handlungen teilnehmen. Sie galt als kultisch unrein. Sie musste also während dieser Zeit zu Hause bleiben und durfte den Tempel nicht betreten. Diese kultische oder rituelle Unreinheit war ein Zeugnis davon, dass alle Menschen in Sünden geboren werden. Und dieses Bewusstsein der Sünde sollte bei Gottes Volk immer lebendig bleiben. Und so geht auch Maria als die Magd des Herrn bescheiden und gehorsam den Weg, der jeder Wöchnerin vorgeschrieben ist, den Weg zum Reinigungsopfer. Maria hat freilich durch ihren Gehorsam auch den Reinigungsgesetzen gegenüber im Tempel von Jerusalem das vorbereitet, dass der Christus als Herr und Erlöser durch Simeon und Hanna erkannt und gepriesen worden ist. Durch die Erwähnung des Reinigungsopfers erfahren wir auch etwas über den Vermögensstand von Jesu Eltern. Denn die Vermögenden mussten zu diesem Zweck ein einjähriges Lamm und eine Taube opfern, zum Brandopfer und Sündopfer, während die Armen nur ein paar Tauben darbringen mussten. So vernehmen wir beiläufig, dass beim Erlöser der Welt für die Reinigung der Mutter die Armentaxe entrichtet wird. Der Herr und Retter der Welt war durch seine Geburt aber nicht nur der Armut der Leiblichkeit unterworfen, Gott hat ihn auch dem Gesetz unterordnet. Deshalb schreibt Paulus an die Galater: Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Eine weitere Vorschrift des Gesetzes, der hier noch Folge geleistet wird, ist die Lösung der Erstgeburt. Heilige mir alle Erstgeburt, denn sie ist mein, so heißt es in 2. Mose 13. Alle männliche Erstgeburt an Vieh und Menschen ist in besonderer Weise Gottes Eigentum. Der Herr fordert vom Volk Israel die Heiligung der männlichen Erstgeburt zum Dank dafür, dass er sie verschont hatte, als er die Erstgeburt in Ägypten schlug. In der Erstgeburt wurde das ganze Volk der Ägypter geschlagen, während Israel verschont blieb, obwohl es letztlich ja auch des Todes schuldig war. Israel sollte sich dessen bewusst bleiben, dass es nur durch die freie Gnade das Volk Gottes war. Und darum sollte es die Erstgeburt dem Herrn heiligen und in der Erstgeburt sich selbst als Volk, wie ein Ausleger sagt. Diese Heiligung wurde Darstellung genannt und deutete an, dass das Kind dem Herrn geweiht und zum Dienst am Tempel übergeben worden sei. Jeder erstgeborene Israelit sollte im Grunde genommen ein Gottesdiener werden, der am Tempel dem Herrn diente, denn er gehörte Gott. Von diesem Tempeldienst wurde dann aber die Erstgeburt dadurch abgelöst, dass der Herr die Leviten als Ersatz für die Erstgeborenen angenommen hatte, damit sie den priesterlichen Dienst anstelle der Erstgeborenen ausführen sollten. Um aber im Herzen des Volkes das Bewusstsein von Gottes Recht an der Erstgeburt lebendig zu erhalten, setzte Gott ein Lösegeld für jeden Erstgeborenen fest. Und der betrug damals 5 Schekel, für die ein Handwerker wie Josef bis zu 40 Tage lang arbeiten musste. Die Taxe für die Darstellung war also verhältnismäßig hoch. Obwohl aber Jesus hier doch gelöst wird, wie jeder israelitische Kind von seinem Priesterdienst, so hat er sich dann doch Gott selbst dargestellt, als wäre er nicht gelöst. Das wissen wir inzwischen nach dem Geschehen auf Golgatha. Die Beschneidung selbst konnte irgendwo im Land draußen erfolgen. Man musste dazu nicht extra nach Jerusalem. Aber die Reinigung der Maria und die Darstellung Jesu erfolgte auffälligerweise doch in Jerusalem, ja im Tempel selbst. Im Tempel zu Jerusalem, in dem Zacharias jene erste Offenbarung zuteil wurde, hat dieses heilige Geschehen begonnen. Hier hat Gott nach einer langen Zeit des Schweigens sich wieder seinem Volk offenbart. Und hier wirkt Gott weiter auch durch diesen Umstand, dass Jesus im Tempel dargestellt wird und so letztlich dann doch Gott geweiht wird. Der gekommene Messias soll ins Haus seines Vaters getragen werden. Da werden es zunächst wohl Priester und Leviten sein, die die Reinigung der Mutter und die Lösung ihres Erstgeborenen vollziehen. Trotzdem tun aber den eigentlichen, den prophetischen Dienst hier 2 Laien, nämlich Simeon und Hanna. Was uns vielleicht noch auffallen kann, ist, dass sie eben zu zweit sind. Hätte denn nicht einer genügt? Simeon oder Hanna? Aber nun sind es Simeon und Hanna. Und das erinnert uns daran, dass wichtige Aussagen in Israel mit 2 oder mehr Zeugen belegt werden musste. In Matthäus 18 greift Jesus diese Gepflogenheit auf und sagt, wie man einen Bruder, der in Sünde gefallen ist, wieder zurechtbringen und zurückgewinnen soll. Wenn er auf einen selbst nicht hören will, dann nimm noch 1 oder 2 mit dir, damit aus 2er oder 3er Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Freilich gibt es auch falsche Zeugen, die eine Lüge durch ihr vereintes Zeugnis aber doch nicht zur Wahrheit werden lassen können. Das hat zum Beispiel Isabel praktiziert, um Naboth zu Tode und Ahab in den Besitz von Naboths Weingarten zu bringen. Oder wenn wir zum Beispiel an das Verhör Jesu vor dem Hohen Rat denken, dort heißt es, sie suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen, und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Aber Simeon hat hier so Wichtiges, ja Unerhörtes, Einmaliges zu sagen, dass es Gott hier durch einen zweiten Zeugen bestätigen lassen will. Die Einleitung zum Bericht über Simeon und das von ihm Gesagte beginnt Lukas deshalb hier auch mit dem die volle Aufmerksamkeit heischenden Ausruf in Vers 25 und siehe. Und wenn in der Heiligen Schrift dieser Ausruf erfolgt, dann geschieht immer etwas Besonderes. Dann wird immer etwas Besonderes ausgesagt. Es ist gleichsam wie ein Finger, der auf etwas Außerordentliches deutet, auf etwas Außergewöhnliches aufmerksam machen soll. Beide Zeugen gehören zu den Stillen im Lande, die sehnsüchtig auf den verheißenen Messias warten. Zu diesen Stillen im Lande, zu diesen Wachgebliebenen, gehörten neben Simeon und Hanna auch Zacharias und Elisabeth, Maria und Josef, einige Hirten auf dem Felde, später die Magier aus dem weiten Ausland und dann noch der Täufer und seine Jünger. Aber auch jener Josef aus Arimathea, in dessen Familiengruft der Herr beigesetzt werden sollte. Es heißt ja ausdrücklich von ihm nach Lukas 23, er war einer, der das Reich Gottes erwartete. Diese alle waren, wie Simeon, Leute, die sich nicht in der Befriedigung ihre religiösen Bedürfnisse erschöpften, sondern über den Horizont des eigenen hinaus den Blick aufs Große und Ganze, den Blick aufs Letzte behielten. Und das waren die Wächter Zions, die Wächter sehr hoch auf den Zinnen, wie es in einem Lied heißt. Die Eltern Jesu wunderten sich über die Rede des alten Mannes. Der Verlauf der göttlichen Geburt und der seither verstrichenen Tage ist von einer derart brutalen und nackten Wirklichkeit und blutigen Armut gekennzeichnet, dass zwischen den vorausgegangenen hohen Verheißungen und dem schlichten Eintreten der Erfüllung eine für Menschen kaum zu ertragende Spannung entstanden ist. So hatten sein Vater und seine Mutter jedenfalls das Zeugnis des Simeon und der Hanna bitter nötig. Dieses Zeugnis lässt sie nun freilich auch nicht im Ungewissen darüber, dass der Weg dieses Kindes und damit auch ihr Weg, seiner Eltern Weg, ihnen wahrlich nicht nur eitlen Sonnenschein einbringen wird. Zwar wird es der Weg des Segens und der Weg des Heils sein, aber gerade deswegen auch der Weg des Kreuzes, der Weg nach Golgatha. Wir lesen nun in Vers 34, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, wieder dieses bedeutungsvolle Siehe, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Widerspruch, Gegnerschaft, Sturmgebraus, und zwar nicht nur von der Welt her, vielleicht von Ägypten oder Rom, sondern auch von innen, von Israel selbst her, wird sich Widerspruch mächtig erheben. Zum Fall und Auferstehen vieler. Das wird sich an ihm und durch ihn ereignen. Viele werden an ihm zu Fall kommen und zerschellen. Das Wort aus Jesaja 28 erfüllt sich nun. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Aber so schreibt der Apostel Paulus später an die Römer, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden. Viele werden mit ihm ihr Kreuz auf sich nehmen, werden mit ihm sterben und auferstehen und so gerettet werden, denn sein Name ist Jesus, Gott rettet. Wenn Maria auch bei der Ankündigung der Geburt Jesu zum Engel sagte, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe nach deinem Wort, so heißt das nicht, dass ihr in ihrer weiteren Lebensführung durch Gott alles klar war und sie weiter allem zustimmte. In unserem Text wird ja gesagt, im Vers 33, und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Aber Simeon wendet sich noch besonders zu Maria und bezeugt ihr, dass sie selbst es auch nicht leicht haben wird mit diesem Jesus. Und das ist sicher nicht nur an die Leiden gedacht, die auch sie durch die Ablehnung ihres Sohnes durch das Volk Israel und durch seinen unrühmlichen Tod erleiden muss, sondern der Zwiespalt in ihrem eigenen Herzen, der auch dadurch entsteht, dass sie ihren Sohn und schließlich auch Jahwe selbst nicht mehr verstehen kann. Dann wird sie Gott nicht mehr so überschwänglich loben können, wie in ihrem sogenannten Magnificat. Es ging ihr wahrlich nicht besser als den Aposteln. Wenn ein Petrus den Herrn beschwor, als er von seinem Leidensweg sprach, das widerfahre dir nun nicht, Herr, dass Jesus ihn einen Teufel nennen musste, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du siehst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist, dann können wir uns doch vorstellen, dass auch Maria selbst nicht mit allem einig war, was ihr Sohn sagte und tat. Und das erkennen wir auch daran, dass Jesus, als seine Mutter und seine leiblichen Brüder einmal kamen und ihn sprechen wollten, vielleicht wollten sie ihn tadeln, kritisieren, ihn ermahnen, zu den Umstehenden sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ist das denn kein Hinweis darauf, dass auch Maria ihren Sohn nicht verstand und ihm nicht immer folgen konnte? In dem Abschnitt vom 12-jährigen Jesus im Tempel, den wir vorher gelesen haben, sehen wir ja auch, dass seine Eltern bei allem Wissen um seinen Auftrag doch nicht darauf gekommen sind, wo sie ihren Sohn am ersten finden mussten, nämlich im Tempel. Überall suchten sie ihn, nur nicht dort, weil ihnen sein besonderes Verhältnis zum himmlischen Vater nicht so bewusst war. Das heißt, es war ihnen bis dahin nicht recht aufgegangen, dass Jesus als Sohn Gottes anders war als wir Menschen. Denn Gott ist ja auch anders. Und Gott war sein Vater. Jesus sprach immer von mein Vater oder von euer Vater. Nie schloss er sich mit ein in unser Vater. Das gilt nur für uns. Jesus war so verbunden mit seinem himmlischen Vater, dass ihn trotz der Gestalt des Menschen das Wesen des Vaters prägte. Und deshalb musste er schon anders sein als wir. Als er unter die Menschen kam, versuchte er nicht, das Dasein Gottes zu beweisen. Er brachte uns selbst Gott. Er lebte in Gott. Und die Menschen, die ihm ins Antlitz schauten, brachten es nicht fertig, an Gott zu zweifeln. Er suchte nicht zu beweisen, dass Gott Gebet erhört. Er betete, manchmal die ganze Nacht über. Wie war es dann am Morgen? Die Kraft des Herrn ging von ihm und er half jedermann. Er lehrte nicht schulmeisterlich über die Notwendigkeit der Demut. Er nahm einen Schurz und umgürtete sich und hob an, den Jüngern die Füße zu waschen. Er bewies nicht verstandesmäßig, wie sich in der Welt Schmerz und Pein mit der Liebe Gottes vereinen lassen. Er nahm am Kreuz all das auf sich, was gegen die Liebe Gottes sprach, und zeigte gerade unter der Macht und Gewalt jener Pein und Tragik und Sünde die Liebe Gottes selbst. Er schrieb keine Bücher. Nur einmal hören wir, dass er schrieb und dazu noch in Sand, sondern er schrieb in Herz und Gewissen der Menschen um ihn. Und gerade dies ist der Welt kostbarste Schrift geworden. Und wenn man all das aufzeichnen würde, sagt Johannes, was Jesus getan hat, würde die Welt die Bücher nicht fassen können. Jesus zeichnete keine Fata Morgana, also weit entfernt und unwirklich. Er verkündete, dass das Himmelreich mitten in uns ist, dass es herbeigekommen und hier jetzt schon zu sehen ist. und auch von den Toten. Und siehe, hinfort ist das Grab umglänzt von Licht. Viele Lehrer der Welt haben versucht, alles zu erklären. Sie änderten wenig oder gar nichts. Jesus hat wenig erklärt und hat alles geändert, so sagte der berühmte Missionar Stanley Jones einmal. Maria war eben in das Denken des sündigen Menschen verhaftet. Jesus aber war anders. Und wenn seine Mutter ihn auch nach allem Erlebten als den Messias erkennen konnte, so dachte letztlich auch sie nur an eine große Persönlichkeit, die Israel vom Joch der Römer befreien sollte. Nie aber an einen Gesalbten Gottes als den wahren Knecht Gottes, der um der Sünde aller Menschen willen sterben sollte. Letztlich auch um ihre eigene Sünde willen. Das muss ihr erst nach und nach aufgegangen sein. Als Maria später unter dem Kreuz stand, war sie gewiss auch nicht gläubiger als die Apostel, bei denen doch am Karfreitag eine Welt zusammengebrochen war. Das wird bei ihr nicht anders gewesen sein. Dazu war sie ja noch seine leibliche Mutter. Das war also das Schwert, das durch ihre Seele gedrungen ist, schon vor Golgatha, zuletzt und am tiefsten aber auf Golgatha. In sogenannten charismatischen Kreisen wird ja viel vom Heiligen Geist gesprochen. Und doch geschieht hier etwas anderes, als es dort allgemein praktiziert wird. Der Heilige Geist führte Simeon gerade zur rechten Zeit in den Tempel, um den erwarteten Retter zu sehen. Wie kam er aber zu der Weissagung über Jesus, über seinen Weg und über seinen Auftrag? War es unmittelbare Eingebung? Nein, das Forschen in der Schrift hat ihm das geschenkt. Der Heilige Geist wird uns nie etwas eingeben, was nicht durch die Schrift begründet ist. Und deshalb sagt Jesus einmal zu seinen Jüngern, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wer in der Schrift nicht daheim ist, wer sie nicht kennt, den kann der Geist Gottes auch nicht an sein Wort erinnern. Aber da ist noch eine andere Überlegung. Die Schriftgelehrten haben ja auch in der Schrift geforscht, nicht wahr? Das heißt, dass sie bei Tag und Nacht über das Gesetz nachsannen. Und doch kamen sie nicht zu dem Resultat eines Simeon, der das Wort vom leidenden Gottesknecht bei Jesaja und anderen verwandten Weissagungen in den Psalmen zum Beispiel oder in den Propheten besonders beachtete. Dass dieses Kind zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel bestimmt war, das entnahm er aus Jesaja 8, wo es heißt, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei euer Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes oder Hindernisses und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zum Falle für diese Bewohner Jerusalems. Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Alle müssen in Israel an Jesus vorbei und keiner kann ihn unbeachtet lassen, auch heute noch. Der weitgrößte Teil in Israel ist diesem Jesus gegenüber verschlossen. Und die Orthodoxen nennen nie seinen Namen. Und wenn sie von ihm reden müssen, dann sprechen sie nur vom Verfluchten. Und nun sagt die Schrift hier, die einen, die hochmütig und arrogant Jesus ablehnen, die fallen. Und die, die zerknirscht, die mutlos und betrübt sind, die werden aufgerichtet. Das ist nun nicht nur bei den Juden so, das gilt auch uns, allen, ohne Ausnahme. Und wenn hier der Ausdruck Fall gebraucht wird, heißt das im Urtext Untergang, Verderben. Zur Bezeichnung des Geschicks derer, denen Christus zum Anstoß wird. Der Ausdruck Fall wird nur zweimal im Neuen Testament gebraucht. Hier in unserem Text und in Matthäus 7, wo Jesus von den beiden Häusern spricht, vom Haus, das nicht auf dem Felsen gegründet, sondern auf Sand gebaut ist. Dort heißt es, und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten, und stießen an jenes Haus, und es fiel und sein Fall war groß. Der andere Ausdruck, aufstehen, ist das Gegenteil vom Fallen im Sinne von gerettet werden. Ansonsten wird dieser Ausdruck nur noch bei unserem Begriff Auferstehung von den Toten gebraucht. Es gilt also auch hier letztlich das, was immer wieder betont werden muss, dass es in Bezug auf Jesus keine Neutralität gibt. Entweder ist uns Jesus zum Aufstehen, zum Leben und zur Kraft gegeben, oder aber zum Anstoß und zum Ärgernis, eben zum Fall. Es gibt keine andere Möglichkeit und keinen anderen Weg als allein Jesus Christus. Und immer noch, bis auf den heutigen Tag, spaltet sich die Menschheit in zwei Teile und scheidet sich an ihm. Deshalb habe ich diese Verkündigung auch unter das Thema Jesus scheidet gestellt. Während die einen rühmen, dass das Evangelium, das Wort vom Kreuz, eine Gotteskraft ist, um alle selig zu machen, die daran glauben, ist der gekreuzigte Christus den anderen ein Ärgernis, ein Skandal, eine Torheit, ein Wahnsinn, also ein Zeichen des Widerspruchs. Wie viele machen dieses große Zeichen der Liebe Gottes zu einer Zielscheibe des Hohnes und des Spottes? Simon hat es recht erfasst und er hat recht behalten. Wir, liebe Brüder und Schwestern, die wir heute hier sind, gehören doch sicher alle zu denen, denen Gottes Wort zum Aufstehen und nicht zum Fall dient. Auch wenn wir vielleicht schwer an unserem Kreuz tragen müssen. Wir dürfen dankbar sein, dass Jesus, der Retter und der Heilsbringer, auch unser Retter geworden ist. Gerade das erklären wir doch auch beim Abendmahl, wenn wir Brot und Wein als Zeichen des Opfers Jesu als für uns persönlich gegeben bezeugen. Und damit bestätigen wir auch die Botschaft vom Retter, der einmal als Kind auf diese Erde gekommen ist. Er ist gekommen zu unserem Heil und zu unserer Erlösung. Dafür sei ihm Ehre und Preis. Gott sei gelobt, sein heiliger Name Jesus sei gelobt. Amen.